Herzlich willkommen, liebe Studierende, zur Vorlesung am 28.06. Heute geht es um analytische Ansätze. Das ist gewissermaßen auch eine Fortsetzung der letzten Einheit. Letzte Woche hatten wir begonnen, uns mit der Ethnomethodologie näher auseinanderzusetzen, insbesondere den konversationsanalytischen Teil der Ethnomethodologie oder die Interaktionsanalyse, ethnomethodologische Konversationsanalyse. Heute werden wir die ethnomethodologischen Grundlagen oder die wichtigsten zentralen Positionen der Ethnomethodologie, werde ich dazu noch ein bisschen was sagen und dann in die Gromit-Agroni Theory weitermachen. Bevor wir das machen, möchte ich Sie aber mal einladen oder wissen lassen, wofür die Unterscheidung und die Verwendung bestimmter analytischer Ansätze so bedeutsam ist. Und zwar können Sie damit rechnen, dass in der Hausklausur eine Übung eine Frage oder eine Aufgabenstellung diese Form annehmen wird. Und zwar, ich gehe es mal kurz durch, skizzieren Sie ein Forschungsprojekt Ihrer Wahl oder es könnte auch eine Ausschreibung sein, der DFG beispielsweise, und gehen Sie dabei dezidiert auf die methodologischen Prinzipien der qualitativen Forschung ein. Methodologischen Prinzipien hatten wir Anfang des Semesters im Bergmann-Text ausführlicher besprochen. Das heißt, Ihre Aufgabe besteht darin, eine Forschungsfrage zu formulieren, einen Forschungsgegenstand zu benennen, einzugrenzen. Damit hängt natürlich auch die Frage, wie das Forschungsfeld, also was das Forschungsfeld gewissermaßen ist. Fragen des Feldzuganges zum Beispiel wären hier wichtig. Welche Daten erheben Sie, denken Sie in der Diskussion, die wir geführt haben, zu den unterschiedlichen Datentypen, die wir in der qualitativen Sozialforschung üblicherweise vorfinden? Also welche Daten erheben Sie und welche Methoden setzen Sie ein? Machen Sie Angaben zum Forschungsprozess und dann als letztes die Frage, welche analytischen Ansätze stehen denn eigentlich zur Auswahl und für welchen Ansatz entscheiden Sie sich, begründen Sie die Auswahl. Diese Übung, es wäre schön, wenn Sie diese Übung bis Montag, bis zur Zoom-Session machen können. Dann diskutieren wir sie in der Zweiergruppe und dann teilen wir es auch untereinander. Wenigstens so 3, 4 Forschungsprojekte. Das sind wirklich sehr, sehr zielführend in Bezug auf die Hausklausur, eine Übung und auch eine gute Vorbereitung. Also Sie werden bei der Klausur nichts auswendig lernen müssen, stupide, sondern es geht darum, dass Sie die Prinzipien, die Grundprinzipien erfasst und verstanden haben. Gut, ich komme jetzt zurück zu den analytischen Ansätzen. Also zunächst mal sind ein paar Leitfragen für uns zentral, die da lauten, wie werden eigentlich sozialwissenschaftliche Daten in unserem Fall ausgewertet? Was ist überhaupt unter Auswertung von Daten zu verstehen? Was tun Sozialforscherinnen und Forscher eigentlich, wenn sie Daten auswerten oder analysieren? Also es ist auf keinen Fall so, dass es nur um vermeintlich reine mentale Prozesse ginge, die ganz besonders ausgewiesen kluge und sonderbare Menschen hätten. Das kann schon sein, dass es diese Personen gibt. Wichtig ist aber, dass qualitative Sozialforschung als Praxis, als soziale Praxis auch beschreibbar sein muss, auch praktisch beschreibbar sein muss, wie wir denn eigentlich mit Daten oder wie wir eigentlich so eine Auswertung, wie eine Auswertung von Daten oder die Datenanalyse im Allgemeinen eigentlich vonstatten geht. Was brauchen wir? Wir brauchen erstmal Daten. Wir brauchen eine bestimmte Sozialform. Das heißt, in der Regel ist es eine Dateninterpretationsgruppe. Das heißt, wir machen es üblicherweise nicht alleine im stillen Kämmerchen, sondern wir stellen uns unsere Interpretationen einer Kritik aus und so, dass wir das in der Gruppe gemeinsam zum Beispiel Rekonstruktionsarbeit verrichten, wenn wir Sequenzanalysen betreiben und Lesarten bilden oder eben die Rekonstruktion, etwas rekonstruieren, wie sich die Akteure in einem bestimmten Gespräch Sinn anzeigen oder Bedeutung anzeigen und wie das genau funktioniert. Nun, jetzt wäre jetzt mal die Frage, welche klassischen Analyseverfahren uns prinzipiell zur Verfügung stehen. In unserer Vorlesung sind es erstmal die Ethnomethodologie, die Grounded Theory, die objektive Hermeneutik, die Diskursanalyse und dann auch noch weitere Verfahren. Werden wir uns auch noch mit der sogenannten qualitativen Inhaltsanalyse auch noch beschäftigen. Heute, wie gesagt, eine Wiederholung der Ethnomethodologie einiger zentralen Punkte und auch der Grounded Theory. Zunächst ist mal wichtig, ich gehe noch einmal zurück, dass wir bei der Unterscheidung der analytischen Ansätze vorweg mal sagen können, es gibt es gibt einen grundlegenden Unterschied. Und zwar eine Abteilung, sage ich jetzt mal, orientiert sich mehr nach der Sequenzabfolge und geht infolgedessen auch sequenzanalytisch vor. Und die andere Abteilung übt sich in der Typenbildung, in der Bildung von Typologien. Und wichtig ist, das sind zwei unterschiedliche Bewegungen in der Analyse und die dürfen wir nicht vermischen. Ja? Was meint das? Ich sage jetzt ein paar Worte zu dem Prinzip der Sequenzanalyse. Und zwar nehmen wir den 30-jährigen Krieg her. Hier Prager Fenstersturz. Nach 4 Jahren haben die Menschen nicht gedacht, dass sie noch 26 Jahre durchhalten mussten. Das kommt jetzt wie ein Witz daher, aber diese Vorwegnahme eines Ergebnisses, also wie etwas ausgegangen ist, wäre ein fataler Fehler in einer Sequenzanalyse. Das heißt, wir müssen immer versuchen, unmittelbare Jetzt der jeweiligen Äußerungssituation, die analysiert wird, der müssen wir gerecht werden. Wir dürfen nicht so eine Art Montage vornehmen und das dann nach Belieben gewissermaßen zusammenschneiden. Und das ist leichter gesagt als getan. In sogenannten Daten, Data Sessions oder Daten oder Interpretationssitzungen kommt das ja immer wieder auch vor, aber das ist zumindest mal ein Prinzip, was wir einhalten müssen und wo wir aufpassen müssen, dass wir eben sequenzanalytisch vorgehen. Also die Sequenzanalyse ist die Methodisierung der Idee einer sich im Interaktionsverlauf reproduzierenden Ordnung. Spätestens jetzt klingelt es, aha, das haben wir jetzt schon mal gehört letzte Woche bei Garfinkel oder bei Harvey Sachs in der Interaktionsanalyse, also die Interaktionsanalyse, die gewissermaßen was auf Garfinkels Agenda gewissermaßen steht, also die Herstellung von Vollzugswirklichkeit, Ongoing Accomplishment gewissermaßen, ist eben einer sich im Interaktionsverlauf reproduzierenden Ordnung gewidmet. Das heißt, wir haben es bei der Sequenzanalyse wir müssen uns mit folgenden Dingen beschäftigen. Wir haben hier einen Einzelfall, ein Einzelereignis und darauf folgt ein weiteres Ereignis. Das heißt, dass wir, also der First Turn oder der Second Turn oder das erste Ereignis und das zweite Ereignis, dem folgt wiederum ein Ereignis. Gleichzeitig verändert sich durch die Hinzunahme, durch das Hinzukommen eines weiteren Ereignisses möglicherweise auch die Bedeutung. Und die Sequenzanalyse verlangt demnach eben ein sequenzielles Vorgehen auch bei der Analyse. Das heißt, hier kann ich auch eine ganze Menge ableiten aus diesem Bild. Ich brauche einen bestimmten Datentyp, der das auch möglich macht. Und zwar eine Interaktionsanalyse, wir brauchen sowas wie natürliche Daten, unter Anführungszeichen. Sie sollen transkribiert werden. Ich muss auf der Basis dieses Datums, es muss es mir möglich sein, das zu rekonstruieren, diesen Verlauf. Wenn ich jetzt mal die andere Fraktion gewissermaßen anschaue, die es auch noch gibt, und zwar das, was man mit Vergleich und Typisierung erstmal fassen kann. Das heißt, ich habe auch ein paar Ereignisse und ich kann die gewissermaßen gruppieren. Ich kann sie sortieren, gleichzeitig auch etwas reduzieren. Ich erreiche damit eine bestimmte Übersichtlichkeit von einer ansonsten sehr komplexen Realität und habe hier zwei unterschiedliche Typen. Also ich habe hier Ereignisse und habe die gewissermaßen einem Typ zugeordnet, weil sie bestimmte charakteristische Merkmale erfüllen und gewissermaßen das Typische daran erkennbar wird. Diese Form der Typisierung, Typenbildung oder diese Form der Analyse spielt in der qualitativen Sozialforschung auch eine sehr, sehr große Rolle, insbesondere bei der Gronie Theory und mit einigen Abstrichen natürlich auch in der sogenannten objektiven Hermeneutik und in Teilen auch in der Inhaltsanalyse. Das heißt, wir haben hier am Beispiel von Odysseus eine Typologie, hier Wagemut, also Odysseus lässt sein Schiff irgendwie da vorbeirudern, das wäre ein Typ Wagemut. Ein weiterer Typ wäre die List. Odysseus sagt, er heiße niemand. Odysseus lässt sich eben einen Mast fesseln und ich hätte eine bestimmte Geschichte gewissermaßen typisiert und gleichzeitig auch eine Typologie erzeugt. Und sowas erreicht man eben, jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück, durch den Vergleich. Das heißt, Kontrastierung, Fallvergleich spielt bei der analytischen, soll man sagen, Gewinnung von Typologien eine sehr, sehr große Rolle. Und unter anderem auch bietet das auch die Grundlage der sogenannten Grounded Theory. Gut. Bevor ich jetzt mit der Grounded Theory weitermache, möchte ich noch ganz kurz, weil ich das letzte Woche nicht abschließen habe können, noch ganz kurz etwas zu Harold Garfinkels Perspektive sagen. Und zwar die Ethnomethodologie zielt darauf ab, die sogenannten ordnungsgenerierenden Mechanismen der Alltagswelt zu bestimmen. Das heißt, es geht um die Herstellung sozialer Ordnung. Was tun die Akteure eigentlich? Und wie stellen Sie es her? Wobei der Leitgedanke der ist, dass die Akteure die Sinnhaftigkeit und Geordnetheit ihrer sozialen Welt in ihrem Handeln als gegeben voraussetzen und zugleich in ihrem Tun immer erst hervorbringen und reproduzieren. Hintergrund für diese Position ist, dass sich Garfinkel ein Stück weit an Tuckett Parsons abgearbeitet hat. Für Tuckett Parsons war die Frage der sozialen Ordnung gewissermaßen gelöst, geklärt durch Sozialisation, durch Befolgen von und sozialisierte Werte und Normen. Für Garfinkel, also Garfinkels Kritik setzte gewissermaßen da an, dass die Akteure, dass es freilich natürlich Normen und Werte und das alles gibt und dass es zentral ist auch für soziale Ordnung, jedoch fehlt gewissermaßen die Partikularisierung oder diese Situierung. Also wir wissen alle, wie wir über die Straße kommen und dass man bei Rot vielleicht stehen bleiben sollte. Aber wann, wie erfolgt es denn in der jeweiligen lokalen Situation, das dann auch tatsächlich umzusetzen? Die Konsequenzen aus Garfinkels Position ist eben, dass das Soziale gekennzeichnet ist von Flüchtigkeit. Also Wirklichkeit selbst scheint einerseits fraglos gegeben und selbstverständlich und zugleich ist soziale Wirklichkeit eben nichts Gegebenes, sondern wird durch die Sinngebung der Akteure erst hervorgebracht. Und Kommunikation muss durch das Nadelöhr, wenn man so will, auch Gesellschaft oder Organisation muss durch, oder die Organisation als soziale Einheit muss durch das Nadelöhr der Interaktion. Das heißt in weiterer Folge, dass der Prozess der Sinngebung nichts Privates im Sinne von eines mentalen Konzeptes ist, sondern von Beginn an ein öffentliches soziales Geschehen. Das heißt, dass es nicht nur für den Forscher, die Forscherin, also das ist nur dieser Perspektive der Beobachtung zweiter Ordnung gewissermaßen mit Schütz gesprochen zugänglich wäre, sondern es ist auch etwas, was die Akteure selber sich anzeigen und auch sich wechselseitig interpretierbar, deutbar und darstellbar gewissermaßen machen und es gewissermaßen konkurrent sein muss. Und das ist eine zentrale Besonderheit der ethnomethodologischen Perspektive auf soziale Wirklichkeit. Das heißt, wir haben es mit einer Vollzugswirklichkeit zu tun. Das bedeutet, dass diese Wirklichkeit eben andauernd, also ongoing, in der Situation, local, audiovisuell, also mit allem, was uns was der Wahrnehmungsapparat uns zur Verfügung stellt, auch ausschöpfen und dass wir das eben in der Interaktion erzeugen, bestätigen und weiterentwickeln. Das heißt, dass die Akteure oder die Members oder die Actors oder ihre Members sich ständig mit zwei praktischen Fragen konfrontiert sehen, also why that now und what to do next, was folgt jetzt im nächsten Schritt, also mit welchen Ethnomethoden würde man sagen, welche Praktiken setzen Akteure, Members gewissermaßen ein, was als nächstes folgen soll oder muss. Eine Verabschiedung, eine Fortsetzung des Gesprächs oder was auch immer. Ja. Gut, vielleicht noch ein paar Hinweise zum methodischen Vorgehen. Grundsätzlich ist so, Sie werden das ja in den Projektseminaren, in dem Studium auch selbst realisieren können. Das ist jetzt in der Vorlesung ja nicht möglich. Lediglich das Portfolio wird erstellt, dass Sie jetzt ein Beobachtungsprotokoll, ein Interview und eine Alltagsinteraktion aufgezeichnet haben. Aber dass Sie auch so ein Gefühl dafür kriegen, wie gehen denn jetzt eigentlich ethnomethodologische Forschungen vonstatten. Zunächst ist eine intensive Feldforschung. Ich habe es mehrfach schon erwähnt, wir haben es mit einer ethnomethodologisch informierten Ethnographie zu tun. In einem bestimmten gesellschaftlichen Zusammenhang, im Ethnos, also in einer Gruppe, im Milieu, in einer Berufsgruppe, was auch immer. Da nehmen wir Bezug auf die Konversationsanalyse, Studies of Work, je nachdem, wenn es in Richtung arbeitssoziologische, arbeitsethnografische Studien geht und natürlich auch die ethnomethodologische Text- und Dokumentenanalyse, die auch zentrale Aspekte der ethnomethodologischen Perspektive dieser Sozialtheorie mitführen. Was müssen wir machen? Erstmal, es geht um die Dokumentation der Vorgänge und der Objekte, die für die Akteure selber von zentraler praktischer Bedeutung sind. Wichtig ist das Interview, die Verwendung des Interviews spielt in der Ethnomethodologie eine sehr untergeordnete Rolle, lediglich zur Erhebung von Alltagstheorien. Also, dass wir es nicht nutzen, um die Leute abfragen, was macht ihr wie, sondern dass man einfach Alltagstheorien, die Akteure gewissermaßen selber befolgen und dass wir die zwar mitnehmen, aber eine klassische ethnomethodologische Studie arbeitet sehr, sehr selten mit dem oder gar nicht mit Interviews. Der Erwerb der spezifischen Kompetenz zur Teilhabe an dem erforschten Geschehen steht auch an oberster Stelle. Was heißt das? Das heißt, ich muss sowas wie idealerweise kompetentes Mitglied des Feldes werden. Angenommen, Sie interessieren sich in einem Projektseminar, in einer arbeitsethnografischen Studie für den Beruf des Kellners oder sowas wie Dirty Jobs, also so Drecksarbeiten, also wie Putzen, bei der Tankstelle. Also es gibt so oder prekäre Arbeitszusammenhänge, sagen, das würde ich gerne soziologisch untersuchen. Dann wäre es sinnvoll, dass Sie selber in diesen Sparten, in diesen Tätigkeitsfeldern selbst hineingehen und nicht nur beobachtend daneben stehen und schauen, wie die das machen, sondern dass sie das selber ausführen, dass sie selber sich das zeigen lassen, dabei sind, es sich selbst aneignen, wie zum Beispiel so ein Zimmerservice vor sich geht, ne, in einem Hotel oder wie man Kellner hat. Und das heißt, so halbwegs kompetentes Mitglied zu werden, um auch, die Antwort können Sie sich selber geben, um auch die Relevanzen des Feldes auch so ein bisschen nachvollziehen zu können. Was heißt es denn, wenn plötzlich in einer Rush-Hour und auch in einem Restaurant, wie wird da eigentlich kommuniziert, welche Wege nimmt man und so weiter. Das ist ganz zentral. Also intensive Feldforschung, kompetentes Mitglied des Feldes werden so gut als möglich. Ne? Also wir können jetzt nicht gleich das Studium jetzt mal einrahmen und sagen, ich komme dann in 2 Jahren wieder und nachdem ich einen bestimmten Beruf erlernt habe, aber dass ich zumindest jetzt im Unterschied zu anderen methodischen Vorgehensweisen nicht nur einmal im Feld aufschlage, ein Interview abgreife und wieder nach Hause gehe. Sehen Sie einfach den Unterschied, was die Tiefe der und die Würdigung des Feldes mit den Kompetenzen, die da unterstellt werden, was damit zusammenhängt. Das heißt, Ziel ist natürlich dann die Beschreibung der methodischen Kompetenzen, mit deren Hilfe die Alltagsakteure die Plausibilität, Vernünftigkeit und Rationalität, die Accountability einer Handlung situationsangemessen herstellen. Also eine Beschreibung der Ethnomethoden, der Praktiken, die dabei eingesetzt werden, wäre dann in dem Fall das Ziel einer ethnomethodologischen Analyse. Gut, jetzt machen wir einen kurzen Stopp, und zwar ein Sprung in die Grounded Theory. Erinnern Sie sich nochmal an den Unterschied zwischen Sequenz, Typus, Typologie, Fallvergleich. Da haben wir jetzt eine ganz andere Vorgehensweise. Ne? Also die Ethnomethodologie und die damit verbundenen Ansätze, Konversationsanalyse, Study of Work und so weiter, sind ja dem sequenzanalytischen Prinzip gewissermaßen verpflichtet, und die Grounded Theory, Typenbildung, Kategorienbildung, Fallvergleich und so weiter. Was ist die Grounded Theory? Erinnern Sie sich an, zu Beginn des Semesters hatten wir so zentrale Texte vorgestellt, und einer davon war eben von Glaser und Strauss, Awareness of Dying oder Interaktion mit Sterbenden. Und das war gewissermaßen der zentrale Text. Der Basistext für die Grounded Theory hier ist auch The Discovery of Grounded Theory, wo nochmal also erste Strategien der qualitativen Sozialforschung 67 publiziert vorgestellt worden sind. Worum ging es da ganz konkret, oder was steckt in dem Begriff Grounded Theory eigentlich drin? Also erstmal ist es wissenschaftstheoretisch betrachtet ein Forschungsstil, also mit dem Ziel, alle möglichen Daten, da unterscheidet die Grounded Theory gar nicht, also alles, was man vorfindet, Interviews, Beobachtungen, Dokumente, Statistiken und so weiter, schrittweise als Daten in eine in empirisch begründete Theorie zu übersetzen. Das heißt, Datensammlung, Analyse und Theorieentwicklung stehen in einer wechselseitigen Beziehung zueinander. Und die ist ganz, ganz wichtig. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Das Vorgehen ist in etwa so, dass wir am Anfang eine relativ breite Forschungsfrage haben und die im Laufe des Prozesses spezifizieren. Wir sammeln, transkribieren zum Beispiel Daten. Dann machen wir etwas, was kodieren bezeichnet wird. Also wir kodieren die Transkripte oder die Beobachtungsprotokolle. Was wir entwickeln, wir kodieren heißt, dass wir die Datensegmente erstmal aufbrechen. Ja. Und damit Ideen entwickeln, Fragen an den Text gewissermaßen stellen. Dabei entwickeln wir auch weitere Kategorien zu übergreifenden Themen auf der Grundlage dieser Codes, also wir werden immer abstrakter. Selbstreflexion, klar, dann das Überprüfen der Codes und Kategorien im Vergleich miteinander und mit den Daten. Das heißt, wir beginnen irgendwann mal, wir beginnen mit bestimmten, mit ein paar Interviews, die werten wir aus und dann idealerweise gehen wir dann auch noch mal ins Feld und ergänzen das und wir nehmen unsere Daten durchaus auch mehrfach in die Hand, nicht nur einmal analysiert, fertig, sondern das ist ein ständiger Vergleich findet hier gewissermaßen statt. Also die Ground Theory schlägt demnach vor, Datenerhebung, Analyse und Theoriebildung als einen zeitlich, inhaltlich, organisatorisch integrierten Prozess zu begreifen, also ein iterativer, schrittweiser Arbeitsprozess. Und jeder Prozessschritt im einen Bereich hat auch zugleich Konsequenzen für die anderen Bereiche. Ein Zitat von Strauss und Corbin, also sogenannte gegenstandsverankerte Theorie, die aus der Untersuchung des Phänomens abgeleitet wird, welche sie abbildet. Sie wird durch systematisches Erheben und Analysieren von Daten, die sich auf das identifizierte Phänomen beziehen, entdeckt, ausgearbeitet und vorläufig bestätigt. Folglich stehen, das haben wir auch schon mal gehört, Datensammlung, Analyse und die in Theorie und die Theorie in einer wechselseitigen Beziehung zueinander. Das heißt, und das ist eine Besonderheit dieses Ansatzes, dass wir es hier mit einem allgemeinen methodologischen Konzept zu tun haben, zur Verbindung von qualitativer Empirie und Theorie. Und grounded heißt hier etwas, also in Empirie begründete Theorie, also einfach diesen Bezug zwischen Theorie und Empirie herauszuarbeiten. Hintergrund der Grounded Theory ist eben, hat sich in den 60er Jahren von Strauss und Glaser, vorwiegend in medizinsoziologischen Studien, ist das gewissermaßen angewendet worden oder herausgearbeitet worden, indem sie in Krankenhäuser gegangen sind, wie schon erwähnt, und die Art und Weise, wie die Interaktion in Krankenhäusern in Bezug auf den bevorstehenden Tod, also Sterbende, um die ging es da, wie da die Kommunikationen ablaufen. Der philosophische Hintergrund haben wir auch schon erwähnt, Anfang des Semesters, ganz stark der Pragmatismus, also die Betonung auf die Prozesshaftigkeit, auf den Handlungscharakter und auf die Bedeutung, die damit zusammenhängt. Ebenfalls der symbolische Interaktionismus, Fokus auf Interaktionen, Aushandlungsprozesse und so weiter. Der methodologische Hintergrund bezieht sich auf die Chicagoer Schule, also ganz stark die Ethnographie steht hier im Vordergrund. Wir können auch sagen, dass wir, wenn wir uns daran erinnern, wie wir die Ethnographie als Methode, wenn man so will, als Ansatz so fassen, dass wir einerseits eine stark an der Underground Theory orientierte ethnografische Arbeitsweise identifizieren können und an der Ethnomethodologie orientierte Arbeitsweise, die jeweils andere analytische Arbeitsweisen mit sich führen. Ja, klassische Vertreter in Deutschland insbesondere sind eben Jörg Strübing, Bruno Hildenbrand. In der Zoom-Session werde ich Ihnen dann vielleicht auch ein Video vorstellen von Jörg Strübing. Was ist noch ganz besonders, auch vor dem Hintergrund oder aus historischer Sicht, was zentral ist an der Ground Theory, ist, dass sie eben Kritik übt an der Trennung von Theorie und empirischer Forschung und auch an der heute immer noch herrschenden Vorstellung von qualitativer Forschung als gewissermaßen als Vorstadium zu danach wirklicher quantitativer Forschung. Also daran übt sie Kritik. Und auch an der Vorstellung, qualitative Forschung sei einfach nur so etwas Impressionistisches und nicht Systematisches. Also so einen verzückten Forscher oder eine Forscherin, die alleine irgendwo im Feld herumirrt und nicht systematisch vorgeht und sehr gut ist, auch auch nicht, infolgedessen auch nicht nachvollziehbar, intersubjektiv nachvollziehbar sei. Und übt auch eben Kritik an der üblichen Trennung von Datensammlung auf der einen Seite und Datenanalyse auf der anderen Seite. Wie Sie es vielleicht auch kennen, was weiß ich, die Datengenerierung machen Studierende und die eigentliche Datenanalyse machen dann die arrivierten Forscherinnen. Das ist in der qualitativen Sozialforschung überhaupt nicht denkbar, vor allen Dingen auch aufgrund der Zirkularität. Entschuldigen Sie. Und auch an dem Stereotyp, qualitative Forschung sei nur deskriptiv und nicht erklärend. Gut, jetzt möchte ich Ihnen noch ein zentrales Prinzip noch mitgeben, und zwar die Verbindung von, also die Antwort liefern, wie eigentlich die Verbindung zwischen Datenerhebung und Datenanalyse ausschaut. Das wird Theoretical Sampling genannt. Also wie komme ich an meine nächsten Daten oder was wähle ich gewissermaßen als nächstes für einen Fall aus? Die Definition von Strauss ist also die grundlegende Frage beim Theoretical Sampling lautet, welche Gruppen oder Untergruppen von Populationen, Ereignissen, Handlungen und so weiter wendet man sich bei der Datenerhebung als nächstes zu. Das heißt, ich gehe auf gar keinen Fall her, alles zu erheben, Berge von Daten, ohne sie dazwischen ausgewertet zu haben. Ich habe damit, da würde ich ganz, ganz viel verschenken, sondern dass ich sehr früh im Forschungsprozess damit beginne, Daten zu analysieren, sie abzuklopfen, sie aufzubrechen. Das passiert in der Ground Theory mit dem sogenannten offenen Codieren. Dazu werden wir in der Zoom-Session eine kleine Übung machen, wie das denn genau geht, also dass es gewissermaßen praktisch werden lassen. Nun, wie ist so der charakteristische Ablauf der Forschung bei der Anwendung der Ground Theory? Wir haben hier unten die Zeitachse und hier die Aktivität und hier die bestimmten unterschiedlichen Aufgaben, die wir zu verrichten haben. Das heißt, wir haben gerade am Anfang, brauchen wir relativ viel Zeit, es ist ja sehr aufwendig, die Daten erstmal zu erheben, zu generieren. Dann geht aber schon die Ausarbeitung gewissermaßen los, also das Codieren, das offene Codieren, das axale Codieren, und dann das wird dann immer weniger mit der Datenerhebung, nur mehr punktuell, dass ich später noch ins Feld gehe bei Bedarf. Und da verschiebt sich die Aktivität so vermehrt nach hinten, wo es dann um die Ausarbeitung einer sogenannten gegenstandsbezogenen, um die Ausarbeitung einer gegenstandsbezogenen Theorie geht. Zur Beruhigung. Für Projektseminare ist es üblicherweise so und auch für Abschlussarbeiten auf Bachelor-Level in den hinteren Bereich kommen wir ganz, ganz, also eigentlich gar nicht. Das ist aus zeitlichen Gründen gar nicht machbar. Aber man kann zumindest diesen nächstmöglichen Schritt den Weg hin zu einer oder zu Elementen, zu Bausteinen einer gegenstandsbezogenen Theorie ausarbeiten. Und auch wenn man auf halbem Weg dann mehr oder weniger stehen bleiben muss, hat man zumindest in den Projektseminaren später dann die zentrale Arbeitsweise auch praktisch erfahren und auch verstanden, worum es dabei gehen soll. Gut, durch ein Wort zum Codierparadigma, damit möchte ich dann auch abschließen. In der Ground Theory gilt das Prinzip das ist ein allgemeines Prinzip der Dateninterpretation, also heißt, Daten müssen transformiert werden und die werden eben in Konzepte transformiert und die Konzepte werden ganz praktisch herausgearbeitet. Und Konzepte werden auch miteinander in Beziehung gesetzt, um eine theoretische Darstellung oder Wiedergabe der Wirklichkeit erzeugen zu können. Und das theoretische Modell dient zur Erklärung der Wirklichkeit und bietet einen Rahmen fürs Handeln. Wichtig ist, dieses Codierverfahren selber ist so zu verstehen, dass es keine Codierung in vorgegebene Kategorien ist. Also in der Regel werden die aus den Daten gewissermaßen herausgearbeitet. Sie werden generiert, sie werden in einem Suchprozess herausgearbeitet. Die Ziele der Codierverfahren, der Grounded Theory, sind jetzt zusammengefasst, erstmal eine Theorie zu entwickeln oder dahin zu kommen, in die Richtung wenigstens, und diese nicht nur zu überprüfen. Das ist gleichzeitig ein strenges methodisches Vorgehen zu haben, das eben eine Art von Wissen oder Wissenschaftlichkeit garantiert. Auch ein Verfahren, ein weiteres Ziel ist, die Vorannahmen und Vorurteile der Forscherin zu durchbrechen, ja, und gleichzeitig auch für Gegenstandsverankerung, also Gegenstandsangemessenheit dafür zu sorgen. Und unterschieden werden, wie Sie der Literatur auch entnehmen können, drei Formen: das offene Codieren, das axale und das selektive Codieren. Und das offene wird ganz am Anfang angewendet und im späteren Verlauf dann das axale oder das sogenannte selektive Codieren. Und wichtig ist, diese entsprechenden Techniken sollen jetzt nicht irgendwie dogmatisch aufgefasst werden, sondern sie sollen gewissermaßen auch kreative Kapazitäten freilegen und erfordern halt auch sowas wie eine theoretische Sensibilität der Forscherin und des Forschers. Wie das genau konkret vonstatten geht, werden wir, wie gesagt, in der Zoom-Session praktisch erfahren, indem wir auf der Basis eines Interviews so erste Übungen machen können, damit sie es dann auch, damit sie auch selber so ein Gefühl dafür kriegen oder sich es sich leichter vorstellen können. Weil ich könnte Ihnen jetzt noch einiges erzählen, wie man da konkret vorgeht. Das wäre dann so, wie wenn ich Ihnen noch nie Tee getrunken haben und ich sage Ihnen, wie der Tee schmeckt. Also man muss schon in die Erfahrung gehen und es mal es durch sich durch, ja, durchfließen lassen oder praktisch werden, um das nachvollziehen zu können, wie das genau funktioniert. Gut, ich danke Ihnen für heute und wir sehen uns am Montag, und vergessen Sie bitte nicht die Übung, die Vorbereitung, also eine Skizze anzufertigen für ein Forschungsprojekt Ihrer Wahl erstmal, und das können wir dann gemeinsam in der Zoom-Session besprechen. Vielen Dank.